Yes. Also es gibt so eine Frage, die momentan meiner Frau und mir sehr oft gestellt wird. Und zwar vor allem von meiner Schwiegeroma, die uns dann immer mit ganz großen Augen und ganz großen Erwartungen die Frage stellt, wann wir denn endlich Kinder bekommen. Und ich denke mir immer nur, yo, chill mal, ich muss erstmal auf meine Ehe klarkommen. Also wirklich eine Sache nach der anderen hier, bitte. Aber ich habe natürlich vollstes Verständnis für meine Schwiegeroma. Sie will nämlich Uroma werden. Und bei afrikanischen Familien ist es tatsächlich sehr üblich, dass man heiratet und danach so schnell wie möglich so viele Kinder bekommt, wie nur möglich. Und meine Schwiegeroma, die hat 9 Kinder. Also wie ihr seht, die Messlatte ist schon sehr hoch angesetzt für meine Frau und mich. Ja, also mal schauen, wie viele Kinder uns der Herr tatsächlich schenken wird. Aber ich freue mich jetzt schon auf meine Kinder. Also ich liebe Kinder, ich liebe eigentlich auch alle Kinder. Und ich liebe sogar meine zukünftigen Kinder, obwohl ich sie noch gar nicht kenne. Ich weiß noch nicht mal, wie sie heißen, wie sie aussehen werden, ob es ein Junge sein wird oder ein Mädchen, weiß ich gar nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich liebe sie jetzt schon. Ja, und ich liebe wirklich alle Kinder. Und vor allem meine Frau, die liebt auch Kinder und auch Babys. Und das ist ein bisschen gefährlich bei ihr. Sie kommt nämlich regelmäßig so in die Versuchung, wenn sie so ein süßes Baby wieder in die Augen schaut, einfach mal so unscheinbar eins einfach nach Hause zu nehmen. Ja, das kann ja mal passieren. Ne? Also falls ihr nicht wisst, wo euer Baby ist, schaut einfach zu meiner Frau. Sie wird es sehr wahrscheinlich haben. Keine Sorge. Ja, aber seitdem ich selbst ein Kind bin, wollte ich schon immer Kinder kriegen und mir wurde wahrscheinlich schon sehr viel in die Wiege gelegt. Ja, durch meine Eltern, also meine Mutter, die war Kindergärtnerin und auch ich habe im Kindergarten für mehrere Wochen mal ein Praktikum gemacht und ich habe es natürlich auch geliebt. Und mein Papa, der ist auch eher sehr ähnlich gestrickt, der war nämlich so drauf, wenn wir bei Familienfeiern waren, wo ganz viele Freunde da waren und so, da saß er nie mit den Erwachsenen am Tisch. Sondern er saß immer bei den Kindern und hat mit denen gespielt, hat denen stundenlang Geschichten erzählt. Und es ist natürlich auch viel spaßiger, als über Politik zu diskutieren und Alterskrankheiten und na, was es sonst noch für Themen so gibt im Alter. Aber so war mein Papa gar nicht drauf. Das heißt, mir wurde schon sehr viel in die Wiege gelegt. Und das, was ich bei Kindern so witzig finde, ist diese komplette Selbstüberschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten. Also ich erlebe das immer wieder, ne? Wie so kleine 3-jährige Jungs auf mich zukommen und dann versuchen, sich so groß zu machen vor mir. Und ich muss erst mal schauen, wo die überhaupt sind. Und dann stellen sie einfach diese Behauptung auf, ja, mit ernster Miene, dass sie stärker sind als ich. Und ich denke mir, Junge, mein Bizeps ist so groß wie dein Kopf. So was meinst du? Du bist stärker als ich. Also wie kommst du auf diese Idee, so etwas überhaupt zu behaupten, ne? Und da sieht man, hey Kinder, die haben das nicht. Die können sich selbst gar nicht wirklich einschätzen. Und wenn sie dann älter werden, dann passiert es meistens nicht mehr, dass sie sich da so überschätzen. Und dann, genau, in der körperlichen Hinsicht passiert es nicht mehr. Aber ich habe gemerkt, dass bei Erwachsenen, bei Menschen in unserer Gesellschaft, diese Selbstüberschätzung eigentlich immer noch vorhanden ist. Jetzt nicht bezüglich ihren körperlichen Fähigkeiten, aber bezüglich ihrem moralischen Zustand. Es gibt nämlich sehr viele Menschen, die glauben, dass sie gute Menschen sind. Das finde ich spannend, einfach aus dem Grund, weil Jesus gesagt hat, es gibt niemanden, der gut ist, außer Gott allein. Und dann merkt man, okay, Jesus hat anscheinend einen anderen Standard von Güte. Wenn Jesus von Güte spricht, dann meint er moralische Perfektion. Er meint heilig sein. Er meint ohne Sünde zu sein. Und diese Selbstüberschätzung, mit der war Jesus damals auch konfrontiert gewesen. Und so fängt Jesus an, das in einer Predigt seinen Jüngern vor allem zu erklären. Und auch dieser riesigen Menschenmenge, die gekommen ist, um seine Botschaft zu hören. Und diese Predigt, das ist die sogenannte Bergpredigt. Und in die möchte ich euch gerne mit hineinnehmen und nur in Ausschnitt. Und diese Predigt, das ist wirklich die bekannteste und die wichtigste Predigt, die Jesus jemals gepredigt hat. Es ist sogar die längste Predigt, zumindest die am längsten dokumentiert ist, weil sie alle Informationen enthält, wie wir als Menschen, als Nachfolger von Jesus leben sollten. Und vor allem beantwortet es auch die Frage, was macht denn eigentlich einen wirklich guten Menschen aus? Auf was kommt es wirklich drauf an? Was tut ein wirklich guter Mensch? Und im Kern von dieser Botschaft sagt Jesus, ein guter Mensch ist nicht nur jemand, der nicht sündigt. Also etwas nicht zu tun, macht er noch nicht automatisch gut. Sondern ein guter Mensch ist logischerweise auch jemand, der wirklich Gutes tut. Also was macht so ein Mensch? Was macht so einen Menschen wirklich aus? Ein Mensch, der bekannt ist für seine Güte. Ein Mensch, der ein Vorbild sein sollte für alle anderen Menschen, weil er so gut ist. Ein Mensch, der so außerordentlich gut ist, dass alle anderen Menschen begeistert sind von seiner Güte und so sein wollen, wie er ist. Was macht so ein Mensch? Also ich sag's mal so, da muss man schon ein bisschen mehr tun, als einfach nur die Spinne im Bad nicht umzubringen. Und nicht einmal das tue ich. Also ich werde da richtig, ich gebe da mal einen drauf. Aber nicht einmal das. Ne? Und da ist es wirklich so die Sache, okay, was macht denn so ein Mensch? Was für eine Vorstellung hat man denn da? Und Jesus hört so ein bisschen zu, ne, was die Volksweisheiten damals gewesen sind, was die Menschen gehört haben, was gelehrt worden ist. Und dann sagt er zu seinen Jüngern Folgendes. Und er sagt, ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind, den sollst du hassen. Hasse deine Feinde. Und das ist, was die Pharisäer und die Gesetzeslehrer damals gelehrt haben. Genau in so einem Gottesdienst wie hier, eher an einem Samstag, an einem Sabbat in der Synagoge, da haben sie genau das gelehrt. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben gesagt, wisst ihr was, Gemeinde? Liebe deinen Nächsten, aber deine Feinde musst du hassen. Und das ist etwas, was viele Menschen heutzutage auf den Straßen wahrscheinlich auch mit übereinstimmen würden. Die würden wahrscheinlich auch sagen, genau so ist es. Wenn jemand mich beleidigt, dann beleidige ich die Person zurück. Wenn jemand mir Kante zeigt, dann zeige ich der Person Kante. Und wenn jemand mir blöd kommt, dann werde ich der Person auch blöd kommen. Wie du mir, so ich dir. Seht ihr die Welt kennt nur Zahn um Zahn und Auge um Auge. Oder noch schlimmer, ein Zahn für zwei Zähne und ein Auge für zwei Augen. Aber die Welt kennt nur, liebst du mich, dann liebe ich dich. Aber hasst du mich, dann hasse ich dich. Und selbst hier in Bayern habe ich schon mal das Sprichwort gehört, so wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Das ist genau das. Wundere dich nicht, wenn du unfreundlich bist zu jemandem, dass jemand unfreundlich ist zu dir. Wundere dich nicht, dass wenn eine andere Person dich blöd anmacht, dass du die Person dann auch blöd anmachen sollst. Es ist dieses reaktive Denken. Und das ist das Natürlichste. Es ist die normalste Reaktion eines Menschen, so drauf zu sein. Aber für Jesus nicht. Jesus würde sich nicht so verhalten. Für Jesus ist dieses Verhalten abnormal. Es ist unnatürlich für ihn. Und Jesus hat dafür auch gar kein Verständnis. Und deswegen sagt er zu seinen Jüngern Folgendes. Er sagt, ich aber sage euch, liebt. Liebt eure Feinde. Nun, Gott zu lieben, das ist einfach. Das kriegen die meisten noch hin. Sich selbst zu lieben, ja, tun sich manche schon ein bisschen schwer. Seine Nächsten zu lieben, da muss man sich schon ein bisschen auf die Lippen beißen bei manchen. Aber seine Feinde zu lieben, das ist absurd. Und genauso haben die Jünger auch reagiert. Sie saßen da, haben Jesus zugehört und sie waren schockiert von dem, was er da gerade gesagt hat. Haben wahrscheinlich zusammengezuckt. Meinst du das wirklich, Jesus? Meine Feinde? Denn wenn die Juden damals an ihre Feinde gedacht haben, dann haben sie an die Römer gedacht. Und die Römer, das waren die brutalsten und die korruptesten Tyrannen ihrer Zeit. Niemand war so brutal wie die Römer. Wenn Menschen nur von den Römern gehört haben, dann haben sie sich schon gefürchtet. Die Römer waren brutal. Die Römer waren diejenigen, die das jüdische Volk erobert haben, es unterdrückt haben und finanziell ausgenommen haben. Das ist, wer die Römer waren. Und die Juden haben die Römer gehasst. Und sie wurden auch gehasst. Ganz klar. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, liebt eure Feinde. Liebt die Römer. Das ist krass. Ich weiß nicht, welche Person du schon mal als deinen Feind angesehen hast. Welche Person du schon mal gehasst hast in deinem Leben. Ich weiß nicht, was Menschen dir schon mal Böses angetan haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du hier bist, wenn du lebendig bist, dann hast du schon mal etwas Böses erlebt von einem anderen Menschen. Du hast schon mal erlebt, wie eine andere Person dich verletzt hat. Du weißt, wie das ist, zu hassen. Hass ist für uns nichts Unnatürliches, nichts, was wir nicht kennen. Wir alle haben das schon mal erlebt. Vielleicht wurdest du in der Schulzeit schon mal gemobbt oder auf der Arbeit. Oder vielleicht hast du einen Liebespartner gehabt und du hast dieser Person vertraut. Du hast deine Hoffnung auf diese Person gesetzt. Du hast gedacht, dass sie dir treu sein würde. Und dann hat sie dich betrogen und belogen. Und das hat dich zutiefst verletzt. und du hast angefangen, diese Person zu hassen für den Schmerz, den sie dir angetan hat. Und jetzt stell dir vor, Jesus sagt zu dir, liebe diese Person. So, das ist hart. Das ist wirklich hart. Das ist sogar fast unmöglich, das wirklich zu tun. Aber wie es möglich sein soll, das möchte ich euch gerne noch im Laufe von dieser Predigt ein bisschen näher bringen. Aber wir müssen uns an dieser Stelle erstmal eine Sache bewusst machen. Jesus selbst war Jude. Jesus selbst hat unter dem römischen Reich gelebt. Er ist aufgewachsen unter den Römern. Jesus selbst und seine Freunde und seine Familie haben alle erlebt, wie brutal diese Römer wirklich sind. Jesus kennt die Geschichten von seiner Familie und von seinen Freunden. Es war in der Tagesordnung, dass sie sich wahrscheinlich gegenseitig erzählt haben, was die Römer schon wieder getan haben, wie viele Steuern sie schon wieder eingenommen haben, wie brutal sie und ungerecht sie mit ihnen umgegangen sind. Das war ganz normal gewesen, dass sie diese Geschichten kannten. Jesus war nicht jemand, der irgendwie vom fernen Lande einfach mal kurz durchgereist ist, kurz eine Predigt gehalten hat, irgendwelche geistlichen Worte gesagt hat, ohne Substanz und dann wieder gegangen ist. Das ist nicht der Jesus, von dem ich rede. Der Jesus, von dem ich rede, ist jemand, der unter dieser totalitären Herrschaft aufgewachsen ist. Und dieser Jesus sagt, liebe deine Feinde. Denn Jesus selbst hat seine Feinde geliebt. Jesus liebte die Römer, weil Jesus ein wirklich guter Mensch war. Und dieses Thema ist so wichtig für Jesus, dass er hier nicht aufhört, sondern er macht weiter. Und er sagt, segnet die euch verfluchen. Segnet die euch verfluchen. Eine Person zu segnen bedeutet, der Person göttliche Gunst, göttliche Versorgung, göttlichen Schutz zu wünschen und es vor Gott für diese Person zu erbitten. Das ist, was bedeutet zu segnen. Und hier ist mein Problem mit diesem Vers. Wir haben vor 2 Wochen gehört, dass Elias gesagt hat, dass Gott treu ist, dass Gott auch zu seinem Wort steht. Das heißt, ich weiß jetzt, wenn ich diese Person segne, dann wird Gott es auch tun. Das ist das Problem an dieser ganzen Sache. Stell dir vor, jemand klaut dir 1.000 Euro, du segnest die Person und dann werden ihnen einfach magisch weitere 1.000 Euro aus Konto überwiesen. Ich würde ausrasten. Ja? Aber Jesus sagt, segne eure Feinde. Und ich denke mir, okay, gut, Jesus, wenn diese 2 Dinge wirklich gemacht worden sind, ne? Wenn ich jetzt wirklich meine Feinde geliebt habe und sie gesegnet habe, dann passt es doch, oder? Dann muss doch irgendwann mal Schluss sein. Ich meine, wenn du das fragen würdest, dass ich sage, okay, gut, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde, ich segne sie und so weiter, das passt schon, dann bin ich voll bei dir. Aber nicht meine Feinde. Und Jesus sagt, er legt noch einen drauf und er sagt, tut wohl denen, die euch hassen. Sie hassen euch, aber tut ihnen wohl. Sie hassen euch, aber tut ihnen Gutes. Muss ich auch erstmal durchatmen. Das ist krass. Und da würde man so auch denken, okay, warte mal, wenn ich sie jetzt geliebt habe und wenn ich sie gesegnet habe, dann muss es doch reichen. Irgendwann muss doch Schluss sein eigentlich. Und Jesus sagt, nein. Nein, zu lieben und zu segnen, das ist etwas, was man im Prinzip auch von der Ferne machen könnte. Ich muss nicht im gleichen Land sein oder in dem gleichen Ort sein wie diese Feind, um sie zu lieben und zu segnen. Ich kann die Person auch in meinem Herzen lieben und sie gar nicht sehen. Ich kann auch in meinem stillen kleinen Kämmerlein sie segnen und gar nichts mit der Person zu tun haben. Aber Jesus sagt, tut dieser Person wohl, sodass auch diese Person erlebt, wie gut du zu ihnen bist. Und das ist extrem herausfordernd. Das ist sehr überwältigend und sehr überrumpelnd. Und das ist aber so eine Sache, die wir brauchen, um das besser verstehen zu können. Denn wir verstehen es nicht. Wir verstehen nicht, wie man so handeln soll. Wie soll denn das gehen? Und es gibt so eine Sache, die wir brauchen in dieser Hinsicht. Das ist nur ein Wort. Das kann man sich gut merken. Und zwar, wir brauchen Empathie. Empathie bedeutet, sich in das Leben der anderen Person hineinzuversetzen. Zu fühlen, was die andere Person fühlt. Zu verstehen, was die andere Person für Erlebnisse hatte in ihrem Leben. Sich in die Welt der anderen Person hineinzuversetzen. Zu verstehen, wie die Person denkt, wie sie denkt und warum sie handelt, wie sie handelt. Das ist, was Empathie bedeutet. Und ich möchte euch das gerne in einem fiktiven Beispiel ein bisschen näher bringen. Und jetzt stell dir vor, du hast ein Kind in der 3. Klasse. Und du liebst natürlich dein Kind. Und jetzt stell dir vor, in der 3. Klasse ist ein anderes Kind. Und dieses andere Kind stört ständig den Unterricht. Und es belästigt andere Kinder. Und es beleidigt auch andere Kinder. Und es belästigt und beleidigt auch dein Kind. Zu dem Punkt, dass dein Kind einmal weinend nach Hause kommt, ist zu dir. Und du hast das mitbekommen, was dieses andere Kind deinem Kind gesagt hat, wie sie es beleidigt hat und wie dein Kind darunter gelitten hat. Und das ist natürlich sehr, sehr verständlich, wenn man wütend ist auf dieses andere Kind. Wenn man nicht will, dass dieses andere Kind irgendwie, man will eigentlich, dass er bestraft wird. Das ist, was man eigentlich will. Dass dieses andere Kind auch leidet. Ja, du hast Leid zugefügt, jetzt sollst du auch leiden. Aber wie verändert sich deine Sichtweise, wenn du wüsstest, dass dieses Kind häusliche Gewalt erlebt? Wie verändert sich deine Sichtweise, wenn du weißt, dass sein leiblicher Vater ihn schlägt? Würdest du nicht automatisch weniger wütend sein? Würdest du nicht automatisch Mitleid für dieses Kind haben, in der Situation, in der er drin ist, was er durchleben muss und warum er so handelt, wie er handelt? Hättest du nicht automatisch Verständnis für dieses Kind? Würdest du es nicht automatisch lieben wollen, es segnen wollen und diesem Kind Gutes tun, sodass es nicht mehr in dieser Situation sein muss? Und der Schlüssel hier ist Empathie. Zu verstehen, warum die Person so ist, wie sie ist. Zu verstehen, was diese Person selber durchlitten hat. Und bei dem ganzen Thema ist eine Sache sehr wichtig zu verstehen. Nur verletzte Menschen verletzen Menschen. Seht ihr, wenn eine Person keine Liebe empfangen hat, woher soll sie es dann nehmen? Wenn eine Person nur Hass im Herzen hat, dann leidet sie selber darunter und kann aber auch nur Hass weitergeben. Seht ihr, versteht ihr, wenn eine Person dich verletzt hat in deinem Leben, wenn deine Feinde dich verletzt haben, liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass sie selber verletzt worden sind in ihrem Leben. Dass sie Schmerz haben und diesen Schmerz auf eine irrationale Weise an dir rauslassen. Nur verletzte Menschen verletzen Menschen. Und deswegen, wenn du es verstanden hast, dann fällt es dir viel einfacher, das umzusetzen, was Jesus gesagt hat. Nämlich bittet. Bittet für die, die euch beleidigen, die euch verfluchen, die euch hassen, die euch verfolgen. Und Jesus geht hier mit Beispiel voran. Denn als Jesus am Kreuz gehangen ist, unter diesem fürchterlichen Leid, diesen fürchterlichen Schmerz, was er da erlebt hat, da hat er die Römer angeschaut, die römischen Soldaten, die ihm das angetan haben. Hat sie ins Gesicht geschaut, vielleicht auch in ihre Augen. Und er hat in ihren Augen nur Hass gesehen, Hass für ihn. Aber Jesus fing an zu beten. Und er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es nicht. Seht ihr, Jesus möchte, dass wir verstehen, dass der Grund, warum deine Feinde dir das angetan haben, letztendlich daran liegt, weil sie Gott den Vater und seinen Sohn Jesus Christus nicht kennen. Weil sie wahre Güte und wahre Liebe nicht kennen. Denn wenn sie kennen würden, wenn sie Gott den Vater kennen würden, würden sie niemals dir das angetan haben, was sie dir angetan haben. Sie würden es niemals tun. Sie wissen es nicht. Und hier müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir diesen Kreislauf des Verletzens beenden oder wollen wir ihn befeuern? Aber Jesus ruft uns dazu auf, diesen Kreislauf zu beenden, indem wir unsere Feinde lieben, sie segnen und ihnen Gutes tun. Und hier sagt der Apostel Paulus, hey, lasst euch nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Seht ihr, dir werden noch zukünftig böse Dinge geschehen, weil wir in einer bösen Welt leben. Wir leben in einer kaputten, sündhaften Welt, wo böse Dinge passieren. Es wird irgendwann mal passieren. Aber lass dich nicht von dem Bösen überwinden, von den bösen Gedanken, die dann hochkommen, von den bösen Emotionen, die dann hochkommen, lass dich nicht kontrollieren, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Seht ihr, diese Welt verändert sich nicht, wenn wir uns verhalten wie die Welt. Feuer kann man auch nicht mit Feuer bekämpfen und Böses nicht mit Bösem, sondern Feuer mit Wasser und Böses mit Gutem. Deswegen tue das Gute. Und wenn du es tust, dann lernen Menschen Jesus kennen. Sie lernen Jesus kennen, weil Jesus das tun würde. Und dann wird offenbar, zu wem ihr gehört. Genauso wie wir jetzt gerade in dem Lied noch gesungen haben. Es wird offenbar, dass wir Söhne und Töchter unseres Vaters im Himmel sind. Denn unser Vater im Himmel, der ist so gut, er lässt die Sonne aufgehen über gute Menschen und über böse Menschen. Sieht er gute Menschen und böse Menschen, erleben genau das Gleiche. Sie sehen den gleichen Sonnenschein, den gleichen Sonnenuntergang, gleichen Sonnenaufgang. Sie erleben das Gleiche. Gott lässt die Sonne aufgehen über beide. Macht da gar keinen Unterschied. Und Gott lässt es regnen über gerechte Menschen und ungerechte Menschen. Mit Regen ist hier Segen gemeint, Gottes Versorgung. Und Gott lässt es regnen über beide. Er macht gar keinen Unterschied. Gott segnet nicht nur die Gerechten, so würde man es eigentlich denken. Gott segnet auch ungerechte Menschen. Und Gott kümmert sich auch um ungerechte Menschen. Seht ihr, Gott ist gut zu allen Menschen. Und seine Güte verändert sich nicht. Und das Schöne ist, seine Güte ist auch nicht abhängig von unserem moralischen Zustand. Gott ist gut zu uns, auch wenn wir nicht gut sind. Gott ist gut zu uns, auch wenn wir böse sind. Denn Gott ist immer gut. Gott kann nicht nicht gut sein. Und seine Güte ist bedingungslos. Ohne dass du vorher irgendeine Bedingung erfüllt haben musst, war Gott schon gut zu dir. Und seine Liebe, seine Güte ist grenzenlos. Und weil unser Vater so ist und wir seine Söhne und Töchter sind, sollen wir genauso sein. Und dann geht Jesus weiter in dieser Predigt. Dann sagt er zu seinen Jüngern, denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr dafür für einen Lohn? Warum sollte das bemerkenswert sein? Warum sollte das in irgendeiner Weise Applaus verdienen, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Und dann bringt Jesus einen Vergleich. Und er sagt, hey, Jünger, tu nicht die Zöllner genau dasselbe? Ich meine, ihr wisst schon, wer die Zöllner sind. Die Zöllner, das waren auch Juden, aber diese Juden, die haben für die Römer gearbeitet. Diese Zöllner, die haben für die Feinde der Juden gearbeitet, für monetären Gewinn. Diese Zöllner waren sogar so schlimm, die waren sogar noch schlimmer als die Römer. Denn die Römer haben vielleicht gesagt, okay, ihr sollt 60% von ihren Steuern einnehmen. Und die Zöllner haben gesagt, okay, wir machen einfach 90%. Also so korrupt waren die drauf. Die waren schlimmer als die Römer selbst. Und deswegen hat die jüdische Bevölkerung auch gesagt, hey, die Zöllner, das sind eigentlich die schlimmsten aller Sünder. Das sind wirklich die Letzten der Letzten. Das ist Abschaum. Das ist, wer die Zöllner sind. Zumindest, was die jüdische Bevölkerung gesagt hat. Und dann geht Jesus weiter und er sagt, und wenn ihr nur die begrüßt, die euch begrüßen, was tut ihr eigentlich Besonderes? Also nur die zu begrüßen, die ihr mögt, ist nicht besonders, wenn ihr alle anderen Menschen ignoriert. Und eine Person zu begrüßen bedeutet, die Person wahrzunehmen, die Person zu respektieren, die Person anzuerkennen. Das ist, was es bedeutet. Deswegen fühlen sich manche Menschen auch verletzt, wenn man einfach nur an ihnen vorbeigeht, ohne irgendwas zu sagen, ohne sie zu begrüßen. Weil sie das Gefühl haben, hey, ich werde hier gar nicht wahrgenommen. Und es kann verletzend sein. Und Jesus sagt, hey, die Zöllner machen es genauso. Die Zöllner begrüßen auch nur die sie begrüßen. Ja, wahrscheinlich andere Zöllner. Aber sie tun letztendlich genau das. Und sie ignorieren alle anderen Menschen. Alle anderen Menschen sind ihnen egal. Und deswegen sagt Jesus, wenn wir der Behauptung sind, dass wir Söhne und Töchter unseres Vaters im Himmel sind, der voller Liebe und voller Güte ist, da muss ein Unterschied sein. Da muss ein Unterschied sein. Und als Fazit sagt Jesus letztendlich, wenn wir handeln wie die Welt, dann bleibt die Welt, wie sie ist. Wenn wir aber handeln, wie unser Vater im Himmel handelt, dann kommt der Himmel in unsere Welt hinein. Und darum seid vollkommen, gleich wie euer Vater, dein Vater im Himmel, vollkommen ist. Denn dein Vater im Himmel, er liebt alle Menschen, auch wenn nicht alle Menschen ihn lieben. Und er begrüßt alle Menschen, auch wenn nicht alle Menschen ihn wahrnehmen. Und so leben, als würde es ihn gar nicht geben. Sie ignorieren ihn komplett. Und Gott tut ihnen Gutes, obwohl sie gegen ihn gesündigt haben. Und übrigens, alle Menschen haben gegen Gott gesündigt. Das heißt, ja, auch wir. Auch wir waren einer von diesen Menschen, die in unserer Vergangenheit Gott nicht geliebt haben. Die so gelebt haben, als spielte er keine Rolle in unserem Leben. Als hätte er gar keine Relevanz. Als wäre es komplett egal, ob es ihn gibt oder nicht. Wir alle haben so gelebt. Wir alle haben gegen Gott gesündigt. Wir alle waren einst Feinde Gottes gewesen. Und so heißt es im Psalm 14, dass der Herr, er schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Ob es zumindest einen gibt, der noch Gott fragt. Nur einen. Gibt es zumindest einen Verständigen? Und Gott sah unser gesamtes Leben. Er sah unsere ganze Vergangenheit. Er sah alles, was wir jemals getan haben, gedacht haben. Und er sah den Zustand unseres Herzens. Und seine Bewertung lautete, sie sind alle abgewichen. Allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut. Nein, nicht einen einzigen. Seht ihr, wir sind alle abgewichen. Unser Herz war einst verdorben. Und trotzdem, dennoch, hatte Gott uns geliebt, als wir ihn gehasst haben. Und er hat uns trotzdem gesegnet, als wir ihn verflucht haben und seinen Namen in den Dreck gezogen haben. Und trotzdem hat er uns Gutes gegeben, obwohl wir mit dem Guten wiederum Böses angetan haben. Und selbst viele von diesen Werken, wo wir vielleicht behaupten, dass wir es wirklich gut gemeint haben, sind eigentlich gar nicht wirklich gut. Denn eine gute Tat mit bösen Intentionen ist böse. Wenn ich zum Beispiel einer armen Person helfe, ist eine gute Tat. Aber wenn ich das nur tue, damit ich es dann auf Instagram posten kann, für Likes, ist böse. Weil die Intention selbstsüchtig ist. Deswegen so viele von unseren Werken, die sind gar nicht so gut, wie wir denken, dass sie sind. Und Gott sieht, dass wir uns sehr schwer damit tun, Gutes zu tun. Er sieht, dass wir uns sehr schwer damit tun, wirklich so zu leben, wie er es gerne möchte. Aber er sagt trotzdem, seid vollkommen, wie ich vollkommen bin. Aber Jesus hat auch eine Lösung. Und deswegen gibt er uns ein Versprechen. Und er sagt letztendlich, ich will euch ein neues Herz schenken und einen neuen Geist geben. Und ja, ich nehme dieses versteinerte Herz aus eurer Brust und ich gebe euch ein neues Herz, ein lebendiges Herz, wenn ihr das möchtet. Dieses Versprechen gibt Jesus heute jedem Einzelnen von euch. Wenn du das möchtest, dann kannst du es haben. Du musst einfach nur sagen, ja, Jesus, ich will. Ich will dieses neue Herz, denn ich kenne mein Leben. Ich mache mir da gar nichts vor. Ich will gar nicht diese Behauptung aufstellen, dass ich gut sei. Ich will gar nicht die Behauptung aufstellen, dass ich irgendwie heilig bin oder so etwas. Ich will dieses neue Herz. Und es ist Gott höchstpersönlich, der es dir geben wird. Es ist nicht ich, der es dir geben wird. Es sind nicht seine Engel. Es sind nicht seine Diener oder irgendein anderer Mensch. Sondern es ist Gott allein, der dir dieses neue Herz schenken wird. Ein neues Leben schenken wird. Er ist der Einzige, der es tun kann. Und er ist auch der Einzige, der dich von deinen Sünden und von dem ewigen Tod retten kann. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Ich liebe es, dass er sagt, unverdient. Da ist nichts, was du tun kannst, um es dir zu verdienen. Es ist nicht, weil wir gut waren, nicht, weil wir in die Gemeinde gegangen sind, nicht, weil wir in den Gottesdienst gegangen sind, weil wir gute Taten getan haben, weil wir gespendet haben, weil wir dies, das. Nein, es war unverdient, weil wir genau das Gegenteil verdient hätten. Wir hätten eigentlich den ewigen Tod verdient, ewige Trennung von Gott verdient, ewiges Gericht verdient. Aber Gott ist so unverdient gut zu uns gewesen, hat uns trotzdem gerettet. Das ist, wie gut er ist. Aber ich freue mich einfach daran, wie gut unser Vater im Himmel ist zu uns. Und weil er so ist, sollen auch wir so sein. Und deswegen sagt er zu uns, hey, liebt eure Feinde. Nicht, weil sie es verdient haben. Es geht gar nicht darum, dass sie es verdient haben. Gib ihnen deine unverdiente Güte. Denn auch du hast von deinem Vater im Himmel unverdient dieses Geschenk des neuen Lebens bekommen. Macht eigentlich nur Sinn, das zu tun. Auch wenn sie das Gegenteil verdient hätten, liebt sie trotzdem. Gott liebte dich trotzdem. Und wenn du dieses neue Herz, dieses neue Leben empfangen hast, dann bist du nun ein Meisterwerk Gottes. Denn das, was du jetzt bist, Das ist Gottes Werk, sein Meisterwerk, zu 100%. Nicht 10% dein Werk und 90% Gottes Werk, es ist 100% sein Werk. Als Da Vinci die Mona Lisa gemalt hat, da hat auch nicht Mona Lisa gesagt, das ist irgendwie 10% mein Werk, sondern es war allein das Werk von Da Vinci, sie so zu malen. Und auch du bist allein Gottes Werk. Denn er hat dich durch Jesus Christus neu erschaffen. Und warum hat er das getan? Warum hat er dich neu erschaffen? Steht genau da. Um Gutes zu tun. Und indem du Gutes tust, erfüllst du den Sinn deines Lebens. Das ist der Zweck. Das ist der Grund. Das sollte dein Ziel sein, Gutes zu tun. Du solltest morgens aufwachen und sagen, ich will heute Gutes tun. Wo kann ich Gutes tun? Vater, gebrauch mich. Ich will Gutes tun. Denn das ist der Grund, warum du erschaffen wurdest. So zu sein, wie er ist. Und wenn du das tust, dann erfüllst du, was Gott schon im Voraus für dich vorbereitet hat. Denn Gott hatte einen Plan für dein Leben. Gott hat eine Mission gehabt für dein Leben. Und es steht in deiner Verantwortung und in deiner Macht, es zu tun. Was ist, wenn wir es aber nicht tun? Was, wenn wir es nicht tun? Was, wenn wir einfach weiter in unser Leben für uns selbst leben? Was passiert dann? Und da gibt es ein Zitat, ich weiß nicht, von wem das kommt, aber diese Person hat gesagt, das Einzige, was notwendig ist, damit das Böse triumphiert, ist, dass gute Menschen gar nichts tun. Ich sage es nochmal, das Einzige, was notwendig ist, damit das Böse in unserer Welt triumphiert, dominiert, sich immer weiter ausbreitet, ist, dass gute Menschen nichts tun. Wenn sie einfach nur vor sich hin leben, für sich selbst leben, ihr eigenes Ding machen, ihre eigenen Ziele nachstreben. Seht ihr, böse zu sein bedeutet nicht nur zu hassen. Böse zu sein bedeutet nicht nur lieblos zu sein. Böse zu sein bedeutet auch gleichgültig zu sein. Wenn dir andere Menschen einfach egal sind, ist böse. Ihr seid aber nicht die Dunkelheit dieser Welt. Jesus sagt auch nicht, ihr seid die Finsternis dieser Welt. Jesus sagt, ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht. Und das hört sich über die Maßen spektakulär an, ich weiß. Das hört sich grandios an. Das hört sich so krass an, dass man es eigentlich fast gar nicht glauben kann, wenn man wirklich darüber nachdenkt, was Jesus hier sagt. Du bist das Licht der Welt. Das ist ein abgefahrener Vergleich, den Jesus hier bringt. Denn diese Welt kann nicht funktionieren ohne Licht. Stell dir mal eine Welt vor ohne Licht, wo du nicht einmal deine eigene Hand vor deinem eigenen Gesicht sehen kannst. Wo es keine Sonne gibt, keinen Sonnenschein im Sommer, wo du dich schön bräunen kannst, wo du dich erwärmen kannst. Kein Sonnenaufgang, kein Sonnenuntergang, kein Mondlicht bei Nacht und auch keine glimmernden Sterne, sondern absolute Finsternis. Dann wäre ein Leben auf dieser Welt nicht möglich. Das heißt, zu sagen, dass wir das Licht der Welt sind, ist zu sagen, dass wir als Kinder Gottes, als Nachfolger von Jesus Christus und als Stellvertreter Gottes in dieser Welt von absoluter Notwendigkeit sind. Genauso notwendig wie das Licht der Sonne. Ein Leben auf dieser Welt wäre nicht möglich ohne das Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir uns diese Probleme dieser Welt anschauen, die ganzen Kriege, die man ständig hört, ob es in den Nachrichten ist oder auf dem Handy, Social Media und so weiter, man hört ständig von Kriegen, von Unsicherheiten. Man hört einen Krieg auf, fängt der andere den nächsten Krieg an. Man ist ständig in dieser Angst irgendwie gefangen, ständig mit Sorgen belästigt. Und es scheint irgendwie so, als gäbe es keine Hoffnung. Und es gibt so viele Krankheiten, von denen man immer wieder hört, auch von persönlichen Freunden, die irgendwie krank geworden sind. Und man kriegt so vieles mit, so viele finanzielle Nöte, wo man merkt, hey, Menschen haben tatsächliche Existenzängste. Und Jesus schaut sich diese ganzen Probleme an, die gleichen Probleme, die wir uns anschauen. Und wir denken uns meistens immer, ja, irgendwann mal wird schon jemand kommen. Irgendwann mal kommt schon die Hoffnung in unsere Welt. Irgendwann mal kommt schon das wahre Licht in unsere Welt. Aber wenn Jesus sich diese gleichen Probleme anschaut, da fällt ihm nichts Besseres ein, als zu sagen, ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat dir keinen besseren Vorschlag, keine bessere Idee. In den ganzen Reichtum seiner Weisheit und seines Wissens fällt ihm nichts Besseres ein, als zu sagen, dass du es bist. Seht ihr, wir müssen nicht darauf warten, bis wir die nächste Regierung wählen und die nächsten Politiker wählen. Wir müssen nicht darauf warten, bis die finanzielle Nöte irgendwie sich gelöst haben oder die Inflation zurückgeht oder irgendwelche medizinischen Durchbrüche. Wir müssen nicht warten, sondern müssen aktiv werden. Jesus sagt, du bist die Hoffnung, die du suchst. Und Jesus geht mit dir. Jesus ist mit dir. Er lebt in dir. Er ist bei dir. Und er hat dich erwählt. Jesus wartet auf dich. Du musst nicht auf Jesus warten. Jesus ist ready. Jesus ist so hard ready. Jesus will das Licht in diese Welt bringen. Aber er macht es nicht ohne dich. Gott will es mit dir machen. Gott will dich. Und es ist Jesus höchstpersönlich, der das sagt. Nicht irgendein Motivationsredner. Oder nicht ich aus mir selbst heraus. Oder irgendwie dein bester Kumpel, der dich versucht zu motivieren. Sondern es ist der Herr aller Herren. Der König aller Könige. Das Oberhaupt des Universums. Derjenige, der noch nie gelogen hat. Der die Wahrheit selbst ist. Der das sagt. Jesus sagt es. Und er ist voller Glauben. Und wenn er es sagt, da gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Deswegen, wenn wir wirklich unsere Feinde lieben, wenn wir wirklich unsere Feinde segnen und ja, sogar ihnen Gutes tun, dann kommt Licht in diese Welt. Vielleicht nur ein kleines Licht, aber es flackert zumindest ein bisschen. Und dann kann auch ein Wald in Brand gesetzt werden. Denn so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Seht ihr, diese Welt ist desperat. Diese Welt braucht Hoffnung. Sie braucht noch Menschen, die zumindest ein bisschen Gutes tun, sodass sie wenigstens noch ein bisschen glauben können, dass es vielleicht diesen guten Gott irgendwie doch noch gibt da draußen. Denn wenn alles, was man hört, alles, was man sieht, immer nur negativ ist, wenn immer nur böse ist, wie soll man denn dann noch glauben, dass es einen guten Gott gibt? Wenn es aber noch ein paar Menschen gibt, die von Herzen Gutes tun, dann gibt es ihnen Hoffnung. Und dann können sie wieder glauben. Du kannst diese Hoffnung sein für einen anderen Menschen, dass sie deine guten Werke sehen und erkennen, wie gut unser Vater im Himmel ist. Denn alles, was Gott uns gibt, alles, ist gut und vollkommen. Alles, was Gott tut, ist immer gut und vollkommen. Er ist der Vater des Lichts. Und er verändert sich nicht. Seine Güte verändert sich nicht. Und weil er sich nie verändert, kann man sich immer auf ihn verlassen. Er wird uns helfen. Er wird bei uns sein. Bei ihm wird niemals sein Licht sich irgendwie in Dunkelheit verändern. Das wird nicht passieren. Seine Güte ist beständig. Seine Liebe ist beständig. Und weil unser Vater im Himmel so gut ist und wir seine Söhne und seine Töchter sind, lasst uns danach streben, so zu sein, wie er ist. Amen.